FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.
September in der Messestadt Leipzig heißt Zeit für den FRK Breitbandkongress, auch in diesem Jahr mit einem ziemlich vollen Programm. Darum schauen wir nochmal rein in die Themen, die Neuigkeiten, die Positionen und Aussichten. Damit willkommen beim FRK Podcast Nachklapp 2023. Und wir sind verbunden mit dem Vorsitzenden des FRK, Heinz-Peter Labonte. Das Ende des Sammeln-Casso, gemeinsame Glasfaserstrukturen, die Dynamik des Marktes oder die Vielfalt von IPTV. Herr Labonte, was waren aus Ihrer Sicht die zentralen Themen des Kongresses?
Das zentrale Thema war für mich persönlich, ich hatte auch einen Antrag in der Mitgliederversammlung, wir haben ja immer morgens dann eine Mitgliederversammlung gestellt, dass wir nämlich mal versuchen wollen, nicht nur mit dem Herrn Wissing, der ja eigentlich bei der Telekom nicht zuständig ist, das wird ja verwaltet von Herrn Lindner als Finanzminister, die Bundesbeteiligung, dass man doch direkt dort, wo es sinnvoll ist, Einfluss nimmt, nämlich bei der Telekom. Und der Bund ist ja mit zwei Vertretern im Aufsichtsrat vertreten. Einmal mittelbar mit dem Chef der KfW und zum anderen, der Chef der KfW ist der Herr Stefan Wintels, und zum anderen mit der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Frau Hessel, die ja eigentlich im Aufsichtsrat mal den Antrag stellen könnten, lasst es doch sein, dass ihr überbaut, indem ihr euch die Rosinen aus den Netzen, aus den zu bebauenden oder zu versorgenden Gebieten, also ich sage jetzt mal einem Landkreis, herausnehmt, nämlich die Stadt, die halt am lukrativsten ist, wenn schon ein anderer Wettbewerber, nämlich eine eigenwirtschaftliche Finanzierung ohne öffentliche Zuschüsse gemacht hat. Denn dann, wenn ihr das die Rosine überbaut, dann ist das der Businessplan des Wettbewerbers natürlich hinfällig, weil es gibt ja eine Gesamtsicht. Und da habe ich einen Antrag gestellt gehabt und den haben wir dann auch. Und insofern war das ein zentrales Thema in der Podiumsdiskussion. Überbau von Glasfasernetzen wirksam beenden oder weitere Steuermittel verschwenden. Denn die Konsequenz aus dem Verhalten der Telekom ist, dass am Ende natürlich die Flecken, die dann unwirtschaftlich werden, nicht mehr von irgendjemand überbaut werden, sondern dann kommt wieder der Ruf nach Förderung. Und das haben wir dann auf der Podiumsdiskussion diskutiert. Ich habe die Behauptung aufgestellt, wir müssen auf die Hauptversammlung der Telekom mit einem ordentlichen Rechtsanwalt. Und ich werde den Auftrag der Mitgliederversammlung auch so ausfüllen, dass wir tatsächlich bei der Hauptversammlung der Telekom auftreten und die beiden Herrschaften, die knapp 32% Bundesanteil vertreten, mal auch zur Rechenschaft auffordern, warum sie durch Billigung dieses Verhaltens der Telekom weitere Millionenbeträge potenziell wieder an Fördergeldern aus dem ja ohnehin klammen Bundeshaushalt aktivieren wollen. Das war ein zentrales Thema.
Und da sind wir schon mittendrin beim Thema Überbau von Glasfasernetzen, die Rolle der Telekom. Das scheint ein Thema, das gesellschaftlich nicht unbedingt die Beachtung findet, die es vielleicht verdient hätte. Also außerhalb der Branche ist es wenig bekannt. Daher für alle, die nicht so tief drinstecken, Heinz-Peter Labonte, können Sie diesen Hintergrund nochmal kurz herunterbrechen? Was passiert da gerade?
Also, diese Fortschrittskoalition will ja flächendeckend in den nächsten Jahren Deutschland mit Glasfaser versorgen. Und der Dr. Frederik Ufer von der VATM und auch der ist Geschäftsführer und auch der Geschäftsführer des BUGLAS, das sind alles entsprechende Verbände, die mit am Markt, so wie wir, agieren. Die haben gesagt, es stehen 50 Milliarden zur Verfügung privaten Investitionskapitals von privaten Investoren also. Und die wollen flächendeckend beispielsweise einen Landkreis ausbauen. Dann haben die Businesspläne aufgestellt Und dann muss aber flächendeckend das gemacht werden, damit alle Ortschaften auch angeschlossen werden können. Da gibt es ländliche Gemeinden, da gibt es aber auch Unterzentren, Oberzentren, also kleine und mittlere, aber auch größere Städte drin. Wenn ich aus diesem Unterfangen aber jetzt durch einen anderen sozusagen die Telekom, das ist der Punkt, eine lukrative Stadt herausbreche, dann sind die anderen nicht mehr ausreichend amortisierbar. Also ich kann mein Geld nicht mehr, das ich eingesetzt habe, zurückerwirtschaften. Und das wird das Problem, dass die dann, die da bisher gesagt haben, wir wollen das machen, sagen, nö, dann investieren wir da nicht. Also bleibt die flächendeckende Versorgung mit Glasfaseranschlüssen eine Illusion. Was passiert? Die dann benachteiligten Kommunen, die ja froh waren, dass Privatinvestoren das machen, die sagen, ja, wenn der Staat es zulässt, dass sein eigenes Beteiligungsunternehmen uns das kaputt macht, dann müssen sie auch fördern. Und da haben wir geschätzt, dass das zwischen 5 und 10 Milliarden dann wieder auslösen würde. Zurzeit haben wir 3 Milliarden pro Jahr im Bundeshaushalt. Und das ist natürlich Steuergeldverschwendung, wenn man das der Telekom durchgehen lässt.
Ein zweites Thema war das Ende des Sammelnkassos. Wie zeichnet sich hier die Lage für die FRK-Mitglieder?
Ja, da haben wir müssen ja zur Kenntnis nehmen, dass das Gesetz halt trotz aller Versuche, es sinnvoll zu verändern, aus dem Markt heraus, ist ja nun in Kraft und die Frist zum 30.06.2024 läuft. Das heißt mit anderen Worten, früher konnte eine Wohnungswirtschaft diese Kosten, die für die Fernsehversorgung, sprich Kabelfernsehen, in jedem Haushalt, konnten die umlegen auf die Miete. Und das ist mit diesem Gesetz unterbunden worden, denn ab dem 1. Juli nächsten Jahres kann und muss oder soll nach dem Gesetz jeder Haushalt einen Einzelinkassoanschluss haben. Also hat er bisher über die Miete, sagen wir mal, 5 Euro bezahlt, dann muss im Einzelinkasso er einen Vertrag mit dem Kabelnetzbetreiber abschließen. Und das wird natürlich sowohl von der Wohnungswirtschaft, die da nicht für war, und auch von den Kabelnetzbetreibern, die da nicht für war, an zwei Stellen versucht zu modifizieren. Das eine, es gibt zwei Verfassungsbeschwerden, komme ich gleich zu. Und das zweite ist, wir müssen das ja umsetzen. Wenn wir das nicht mehr über die Sammelinkasso-Miete einnehmen können als Nebenkosten, müssen wir natürlich jetzt Vertriebe aktivieren, die Kunden akquirieren. Aber wenn wir haben ja die Adressen nicht. Und wenn wir die Wohnungswirtschaft fragen, gebt uns doch die Adressen eurer Mieter, dann sagen die April, April. Datenschutz lässt das nicht zu. Also das waren so die Themen, wo, es zur Plage wird, was der Datenschutz dann verhindert, weil am Ende können die Leute vielleicht unentgeltlich gucken, ihr Fernsehprogramm anschauen, aber das wird dann natürlich dazu führen, dass wir als Kabelnetzbetreiber vor der Frage stellen, Moment mal, das sind ja richtige Ausfälle, die wir haben, also Einnahmeausfälle, also schalten wir ab. Aber das werden wir dann auch ausreichend kund und zu wissen tun, wer uns das eingebrockt hat, nämlich die SPD und die CDU in der Großen Koalition. Und Herr Altmaier gibt zwar kluge Ratschläge, und auch Herr Scholz tut so, als wäre er nie dabei gewesen. Aber das wird nochmal ein schönes Ding werden. Wir haben gesagt, wir nehmen da unsere Interessen wahr, weil von Luft und Liebe, vielleicht von Liebe, aber von Luft und keinen Einnahmen können wir auch als Kabelnetzbetreiber unsere Mitarbeiter nicht bezahlen. Und das war eines der zentralen Themen. Natürlich wurden auch Lösungen diskutiert. Eine davon sind die Verfassungsklagen, die einerseits Mitglieder der ANGA und unterstützt von der ANGA beim Verfassungsgericht eingebracht haben und andererseits unsere Mitglieder unterstützt vom FRK eingebracht haben, dass dieses Sonderkündigungsrecht der der Wohnungswirtschaft, also ein Wohnungsunternehmen kann, wenn es von einem Kabelnetzbetreiber bislang versorgt worden ist, kann mit dem Hinweis, wir wollen jetzt einen anderen nehmen, können die dann mit einer geringfügigen Frist ein Sonderkündigungsrecht wahrnehmen, was dann natürlich auch bei uns, wenn der Vertrag normalerweise noch 6-7 Jahre gelaufen wäre, ebenfalls existenzielle Gefährdungen auslöst bei unseren Mitgliedern, die bisher Sammelinkasso- und Gestattungsverträge hatten. Und deswegen haben die beiden Parteien oder die beiden von beiden Verbänden unterstützt, Beschwerden eingelegt vor einem Jahr. Aber es ist nichts passiert. Wir haben noch nicht mal einen Bescheid des Eingangs bekommen, geschweige denn davon, dass wir wüssten, dann, ob es angenommen wird. Verfassungsgericht muss ja mitteilen, ob die Verfassungsbeschwerde angenommen ist. Und das war natürlich gerade im Mittelstand, jetzt sage ich das mal politisch, der ja eigentlich ähnlich wie er selber vorgeht, Ergebnisse von der Politik, aber auch von Gerichten, selbst von dem hoch angesehenen Verfassungsgericht, erwartet, dass sie dann wenigstens mal einen Zwischenbescheid geben. Also das sind alles so Dinge, die insbesondere in Ostdeutschland nicht unbedingt zur Systemzufriedenheit beitragen. Jetzt sage ich mal eine persönliche Bemerkung. Das wundert mich dann nicht, dass dann die Protestwählerschaft, insbesondere in Ostdeutschland, wenn man so behandelt wird, hochgeht. Das zeigt also, wir müssen uns da was einfallen lassen. Wir hoffen, dass das Verfassungsgericht uns nicht erst in 8 Jahren, wie das in anderen Fällen schon mal vorkommt, ein Urteil darbietet. Denn dann ist sozusagen alles vorbei und dann gibt es halt am Ende wahrscheinlich wiederum Oligopole und Monopole. Und man hat ja sowieso den Eindruck, und das wurde sehr viel artikuliert, dass es zu einem Mittelstandsvernichtungsfeldzug die derzeitige Politik stattfindet, aber nicht nur in unseren Bereichen.
Es gibt eine weitere Neuigkeit. Es gibt einen Mustervertrag des FRK mit dem Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, kurz GDW, für den Netzausbau mit Glasfaser innerhalb von Gebäuden. Was beinhaltet er?
Ja, wir hatten ja bisher mit Sammelinkasso und auch Einzelinkasso, wir brauchten ja, wenn wir in fremdem Eigentum als Kabelnetzbetreiber unsere Leitungen verlegen wollten, gab es 2 Möglichkeiten. Die gibt es auch weiterhin. Entweder die Wohnungswirtschaft baut die Verkabelung, da früher Kupfer-Koax-Kabel, in ihren Beständen, also in ihren Häusern aus. Oder sie sagt, macht ihr das und wir geben euch die Gestattung, dass ihr das für die nächsten 10 Jahre, wir haben angefangen mit 25-Jahres-Verträgen, das war aber dann sittenwidrig, hat jemand geklagt. Heute ist es üblich, 5 bis 10 Jahre Gestattungsverträge zu machen. Aber es muss halt, wenn der Kabelnetzbetreiber es macht, einen Zeitraum haben, in dem ich die Investition amortisiere. Und es ist zwar unmodern in Deutschland und unpopulär, aber derjenige, der das Risiko dieses Ausbaus auf sich nimmt, will natürlich auch hinterher Verdienst haben daran. Und deswegen haben wir sogenannte Gestattungsverträge, dass wir das Haus entsprechend ausbauen dürfen, geschlossen. Nun kommt aber durch den Punkt, dass viele Wohnungswirtschaften, es gibt ja so eine Glasfaser-Euphorie, die Leute sind zwar mit dem derzeitigen Kupferkoaxialkabel mit einem bis zu einem Gigabit zufrieden. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn jemand 100 Mbit Download und 50 Mbit Upload hat, für 29,90 ist es so durchschnittlich, warum soll er einen Glasfaseranschluss mit der gleichen Bandbreite, aber den Zusatz bis zu einem Gigabit, der zurzeit nicht gebraucht wird, dann plötzlich 39 oder 49 in Zeiten erheblicher Inflationsraten bezahlen? Und insofern war es für uns wichtig, dieser neuen Zeit, wo es kein Sammelinkasso mehr gibt, auch einen Mustervertrag für unsere, aber auch für die GDW-Mitglieder auszuarbeiten. Da haben wir jetzt ein Jahr lang zusammengesessen und der Vertrag ist jetzt so, dass er sehr intensiv auf die individuellen Bedürfnisse am jeweiligen Standort eingeht. Die eine Wohnungswirtschaft hat diese Vorstellung, die andere Wohnungswirtschaft diese. Das Gleiche gilt natürlich für ihre traditionellen Partner aus dem Mittelstand, die Kabelnetzbetreiber. Und deswegen haben wir dort die allgemeingültigen Dinge haben wir in einem Mustervertrag aufgeführt mit den entsprechenden Hinweisen als Fußnoten, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt, um ein Beispiel zu nennen. Ich kann einen Gestattungsvertrag, kann ich über 10 Jahre abschließen, ich kann ihn über 15 Jahre abschließen oder über 5 Jahre. Das müssen die beiden Vertragspartner individuell miteinander entsprechend der Gegebenheiten und Investitionen aushandeln. Ich kann natürlich auch einen solchen Gestattungsvertrag, mal unterstellt, der Kabelnetzbetreiber baut aus auf eigenes Risiko, nicht nur über die Laufzeit, sondern auch über die Besitzverhältnisse regeln. Die Wohnungswirtschaft möchte natürlich immer, auch verständlich, am Ende eine Situation haben, wo sie über die Installationen im Haus Eigentum besitzt. Also muss am Ende eine Regelung gefunden werden, gibt es zum Zeitwert, gibt es zum Ertragswert oder wird es unentgeltlich übergeben. Das korreliert dann mit der Laufzeit des Vertrages. Diese individuellen Regelungen werden dann sozusagen vor Ort zwischen den individuellen Vertragspartnern ausgehandelt. Und da, glaube ich, sagt auch die Wohnungswirtschaft, da sind wir sehr flexibel unterwegs, weil es macht ja Sinn. Oder weil es ja Sinn macht, dass die Leute, die jetzt seit 10, 20, 30 Jahren schon, nämlich die Wohnungswirtschaft mit dem Kabelnetzbetreiber, dem mittelständischen, mehr oder weniger lange zusammenarbeitet, dass die sich jetzt auch weiterhin dann verständigen auf ihre jeweiligen langjährigen Vertrauensbasis, auch in Zukunft weiterzumachen.
Und wir schauen auch nochmal zurück, was denn erreicht wurde in den letzten Jahren. Im letzten Jahr, da gab es ja Auseinandersetzungen mit dem ZDF, die auch einen Höhepunkt erreichten, auch mit anderen öffentlich-rechtlichen Sendern natürlich. Es ging um Einspeisekosten. Da scheint sich etwas bewegt zu haben.
Wir haben durch die, viele unserer Mitglieder sind ja auch in der Deutschen Netzmarketinggesellschaft organisiert, das ist ein hoher Prozentsatz. Und wir kooperieren mit der DNMG sehr intensiv. Und wir haben im letzten Jahr die, ja, ich sag mal, hartleibigen Verhandlungen mit dem ZDF mit Kompromissen gelöst, was natürlich nicht die ARD dazu veranlasst hat, mit uns, das war auch ein Thema jetzt beim Kongress, aber nur ein Berichtsthema, was natürlich die ARD überhaupt nicht interessiert hat. Sie hat mit uns zwar verhandelt, hat die Illusion genährt für 2 Jahre jetzt, für 2 Jahre im Grunde, dass sie verhandlungsbereit seien. Nur Vorschläge, Fehlanzeige, eingehen auf unsere Vorschläge, Fehlanzeige. Man hat einfach mit dem FAK die Verhandlung nicht fortgesetzt. Mit der DNMG ähnliches Verfahren, aber man hat jetzt, sage ich jetzt mal, mit meiner Bewertung, so scheint es mir, offenbar nur Scheinverhandlungen geführt. Bewegt hatte sich nichts. Deswegen haben wir im letzten Jahr eine Kartellbeschwerde beim Kartellamt eingebracht. Und da kommt jetzt in die Gespräche mit der DNMG, die wir unterstützen, weil es macht ja keinen Sinn, doppelt zu verhandeln. Sieht es so aus, als käme da Bewegung rein. Über die Ergebnisse ist noch nichts bekannt, weil das natürlich alles unter dem Stichwort, ja, Vertraulichkeit läuft. Aber wir wissen von der DNMG, dass dort jetzt ein wenig Schwung ins Verfahren gekommen ist. Nicht, weil die ARD jetzt plötzlich geläutert am Markt wäre. Sind ja nur 9 Milliarden, die sie als steuerähnliche Haushaltsgebühr kriegen. Habe ich großes Verständnis für die notleidenden Intendanten und die unterbezahlten Redakteure. Aber das Kartellamt hat dort jetzt wohl Anfragen gestellt und jetzt plötzlich gibt es Bewegung. Mal gucken, was rauskommt. Nur Ergebnisse können wir nicht vermelden, aber außer für das ZDF, da sind wir ganz zufrieden mit, wie das gelaufen ist. Kompromisse sind nie befriedigend für beide Seiten. Aber die Benachteiligung mittelständischer Unternehmen gegenüber der Telekom und den großen Themen, den großen Betreibern wie Vodafone und wer dann sich noch am Markt so rumtreibt, Deutsche Glasfaser. Wir werden jetzt durch das Kartellamt auch von der ARD offenbar ernst genommen und das ZDF hat das etwas früher eingesehen und hat den Vertrag schon unterschrieben.
Was sind die Herausforderungen des FRK im kommenden Jahr?
Im kommenden Jahr werden wir uns dafür weiterhin einsetzen, dass die Überbauung nicht nur der Telekom. Es gibt ja dann auch noch jetzt Private Equity geführte Unternehmen, die genauso rücksichtslos Mittelständler überbauen wie die Telekom. Wie sie das bei der Telekom in ihren eigenen Netzbereichen beklagen. Das heißt, wir müssen als Mittelständler das machen, was unser großer Vorteil schon immer war, nämlich wir haben die Kontakte zu den Kommunen, wir machen Versorgungs- oder Kooperationsverträge, dass wir dort oder Absichtserklärungen, dass wir die Kommune auch in einem Migrationsszenario von Kupfer auf Glas versorgen in der Netzebene 3. Und wir müssen weiterhin gucken, dass wir mit der Wohnungswirtschaft, deswegen dieser Mustervertrag, jetzt auch von der Hürde Sammelinkasso auf Einzelinkasso in dem Ansehen, dass wir uns vor Ort gesichert haben über die letzten, ich kann so durchaus sagen, in West- und Ostdeutschland, über die Jahrzehnte gesichert haben, das Vertrauen der Kunden, dass wir das jetzt in die neue Glasfaserzeit mit dem Übergangsszenario oder Migrationsszenario in die Glasfaserwelt übertragen. Und da bin ich persönlich, und das hat auch der Kongress gezeigt, hat mir da Anlass gegeben, ziemlich optimistisch, dass wir dort als lokale Gesichter, die da an den Haustüren auftauchen, besser sind als die Leute, die das Blaue vom Himmel runter versprechen und dann hinterher, wir haben da zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, die sagen, ach, der örtliche Handwerker bzw. Kabelnetzbetreiber, der geht ja kaputt. Konkretes Beispiel, in der eigenen Firma erlebt. Der Geschäftsführer hatte einen schlimmen Chemieunfall und müssen davon ausgehen, dass die in 14 Tagen insolvenz sind. Also unterschreiben Sie mal hier. Da arbeiten wir mit dem Verbraucherschutz zusammen. Da gibt es ja auch in der Zwischenzeit wunderschöne Papiere von Berlin und von Verbänden. Nur wir haben als Mittelständler, müssen wir den Kampf aufnehmen, vor Ort einen Standortvorteil. Und das müssen wir halt auch vor dem Hintergrund der Öffentlichkeitsarbeit noch sehr viel stärker in den Zeitungen und wo auch immer, was wir an Werbeflächen und Kommunikationsmöglichkeiten haben, in die Kundschaft tragen.
Heinz-Peter Labonte war das, der Vorsitzende des FRK. Und unter breitbandkongress-frk.de finden Sie nochmal alle Themen zusammengefasst und auch weitere Nachrichten. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie auch gern diesen FRK-Podcast, damit Sie keine Gespräche mit den Akteuren der Branche mehr verpassen. Alles Gute und auf bald.
FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.